bekannte Standpunkte, nicht? Die Sie hier gehört haben von diesem Nicht-Tratsch- und Klatsch-Gespräch. Und vielleicht teilen Sie die Meinung mit Karin, dass alle Menschen an denselben Gott glauben, aber ihren Glauben auf verschiedene Art und Weise Ausdruck geben. Oder vielleicht denken Sie wie Patrick, der meint, dass die Hauptsache sei, man glaubt irgendetwas und am besten behält man das für sich. So quasi, Glaube ist eine persönliche und intime Angelegenheit. Oder sind Sie eher eine fragende Person wie Jasmin, die klären will, ob wirklich derselbe Gott in den verschiedenen Religionen verehrt und dass die Religionen auch unterschiedlich sind? Und dann ist die Frage, ja, welche ist dann allenfalls die richtige Religion? Angesichts der verschiedenen Religionen und den Strömungen innerhalb der Religion, das kommt ja noch dazu, ist das keine leichte Aufgabe. Die Irritation ist groß bei vielen Leuten. Und vielleicht sitzen Sie jetzt gerade deswegen hier, weil Sie sich genau mit diesen Fragen beschäftigen möchten. Und dann sind Sie jetzt genau am richtigen Ort. Die Kernfrage, die sich uns stellt, wenn wir von einer Existenz Gottes ausgehen, das ist ja mal die Grundvoraussetzung. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Gott existiert, ist die Frage, die sich dann ergibt, gibt es wirklich nur einen Weg zu Gott und in den Himmel? Oder sind nicht die verschiedenen Religionen unterschiedliche Wege, die denselben Berg hinaufführen und sich irgendwo in der Gegend des Gipfels treffen? Sind die Religionen so etwas wie der Weg auf verschiedenen Seiten des Berges, die dann schlussendlich zum selben Gott führen? Eines können wir jedenfalls gerade mal festhalten. Jede Religion kennt die kompromisslose Festlegung auf eine bestimmte Definition, wer Gott ist und wer Gott nicht ist. Jede Religion ist im Grunde genommen in ihrem Kern exklusiv, denkt exklusiv. Jede Religion, die ernsthaft befolgt wird, befolgen Menschen, die der Überzeugung sind, dass das eben für sie denken, dass die richtige Religion ist. Und wenn man meint, dass es von Respekt zeuge, wenn man behauptet, dass alle Religionen im Grunde gleich sein und zum selben Ziel führen, dann täuscht man sich. Das ist kein Ausdruck von Respekt. Bei solchen Aussagen fühlen sich die Leute, die mit tiefer Überzeugung ihrer Religion angehören, seien es Christen, seien es Muslime, seien es Hindus oder wie die Religion und Strömung auch heißen mag, diese Menschen sind Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, wenn man alles in einen Topf wirft quasi und sagt, im Grunde genommen ist jede Religion dasselbe, hat im Prinzip verehrt denselben Gott, hat praktisch denselben Inhalt. Da fühle ich mich zum Beispiel von Herrn Abgottsporn, das ist ein Freidenker, viel besser verstanden. Er ist überzeugt, dass kein Gott existiert und er anerkennt, dass die Religionen verschieden sind und zum Teil sogar widersprüchlich. Und da möchten wir mal reinhören, er hat sich dazu geäußert in einem Clubgespräch. Also wir sehen, er respektiert die Unterschiedlichkeit der Religionen und sagt auch, dass er festgestellt hat, dass sie widersprüchlich sind. Mit diesem Mann kann ich persönlich sehr gut diskutieren, weil er respektiert, dass ich allenfalls eine andere Meinung habe. Und er sagt dann nicht einfach, ja, wir glauben ja alle an denselben Gott. Oder wir machen im Grunde genommen alle dasselbe. Also Respekt gegenüber verschiedenen Religionen kommt dann zum Ausdruck, wo wir bereit sind, auch die Unterschiede zu anerkennen. Nun, als die erste fundamentale Frage, die sich uns stellen muss, mit der wir uns jetzt beschäftigen zuerst, ist, warum gibt es denn überhaupt Religion? Das ist ein Phänomen. Es gibt überall Religionen. Es gibt kein Volk, das keine Religion hat. Warum fragt der Mensch nach Gott? Warum wollen wir unser Leben in einem übergeordneten Zusammenhang verstehen? Es ist doch erstaunlich, dass es keinen Menschen gibt, der nicht religiös ist. Übrigens auch Herr Abgottsporn wollte früher einmal Priester werden. Das zeigt doch zumindest, dass er gegenüber dem Religiösen sehr offen war. Dass es nicht von Anfang an war, dass er sagt, mit Religion will ich nichts zu tun haben. Es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch in irgendeiner Form religiös ist. Das ist uns sozusagen in die Wiege hineingelegt worden. Das gehört zu unserem Leben wie Essen und Trinken. Ohne Religion kann der Mensch nicht leben. Er braucht eine Erklärung für das Leben. Interessant ist doch, dass die führenden Atheisten, also Menschen, die behaupten, es gäbe keinen Gott und Religion sei etwas komplett Überflüssiges. Also so überflüssig, dass sie von der Evolution her denkend sagen, eigentlich dürfte es die Religion gar nicht mehr geben, weil die so nutzlos ist. Und sie haben dann ein Problem, dass jetzt durch die evolutionäre Entwicklung die Religion nicht quasi ausgeschafft ist, sondern nach wie vor enorm stark vorhanden ist in der Menschheit. Dass der Mensch erstaunlicherweise trotzdem, dass sie meine Religion sei überflüssig, ein religiöses Wesen sei. Und Richard Dawkins, der verschiedene Bücher veröffentlichte und ein starker Vertreter davon ist, dass er sagt, dass er denke, dass es keinen Gott gibt. Eines seiner bekannten Bücher ist der Gotteswahn, wo er geschrieben hat. Und er schreibt in diesem Buch Folgendes. Der angeborene Dualismus und die angeborene Teleologie, also nicht Theologie, Teleologie, ich sag dir noch, was das ist, schaffen in uns unter geeigneten Bedingungen eine Neigung zur Religion. Unser angeborener Dualismus bereitet uns darauf vor, an eine Seele zu glauben, die kein untrennbarer Bestandteil unseres Körpers ist, sondern nur in ihm wohnt. Das ist ein solcher körperloser Geist, nach dem Tod den Körper an einen anderen, also vom Körper weg in einen anderen Ort wandert, kann man sich leicht vorstellen. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist die Überzeugung angeboren, dass der Körper und Geist zwei verschiedene Wirklichkeiten sind. Zu vergleichen vielleicht so mit Hardware und Software. Wenn die Hardware kaputt ist, lebt die Software weiter. Ich kann die irgendwo anders installieren. Ich weiß, es hinkt ein bisschen, aber so kann man das vielleicht vorstellen. Das ist das, was man unter Dualismus versteht. Also quasi das Sichtbare, das Greifbare und das Unsichtbare. Und er sagt, dieser Dualismus, dieses Bewusstsein, dass es quasi noch nicht nur der Mensch besteht aus Körper, sondern aus einem Geist, der sich vom Körper schlussendlich lösen kann. Das ist uns wie angeboren. Jeder Mensch lebt mit dem Bewusstsein, dass der Körper vergänglich ist und der Geist unvergänglich. Die angeborene Teleologie, die er hier erwähnt, das ist ein interessantes Wort, aber sie sagt eigentlich gar nichts anderes, als dass der Mensch nach dem sucht, wozu er geboren ist. Die Suche nach dem Ziel ist das nämlich. Nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Das ist der Mensch, deshalb ist der Mensch ein suchender Mensch. Er sucht nach Sinn und Ziel des Lebens, weil er irgendwo intuitiv wir merken, dass das, was wir hier sind, nicht alles sein kann. Und deshalb beschäftigen sich Menschen, seit es Menschen gibt, mit der Frage, wieso und wozu wir hier auf dieser Erde leben. Deshalb kann man an unseren Universitäten Philosophie studieren. Da wird man sogar auf Hochschulniveau macht man sich Gedanken, was denn das Leben soll, was für und gegen das Leben spricht, was der Sinn des Lebens ist. Menschen suchen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Und der bekennende Atheist Dawkins meint, dass uns das angeboren ist. Das finde ich schon mal sehr eine interessante Bemerkung von ihm. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir die Religiosität mit uns quasi in die Wiege gelegt bekommen haben. Und Dawkins erklärt nun auch, wie man quasi von einem solchen religiösen Wesen zu einem Atheisten wird. Er sagt, weil ich mit meiner Vernunft gelernt habe, Monist zu sein, während ich gleichzeitig als Mensch auch ein Tier bin, gut, das ist seine Meinung, bei dem sich in der Evolution dualistische Instinkte entwickelt haben. Also, weil ich mit meiner Vernunft gelernt habe, Monist zu sein. Mit anderen Worten sagt er, ich habe eine Entscheidung getroffen, Monist zu sein. Monist kann man auch, man könnte auch sagen, Materialist im philosophischen Sinn. Also einer, der glaubt, dass nur quasi die Materie, das, was man sieht und greifen kann, eine Wirklichkeit ist und alles andere eigentlich nicht existiert. Und das hat er quasi mit seinem Verstand, durch den Verstand sagt er, ist er zu dieser Überzeugung gekommen und hat sich praktisch dann zum Atheisten bekehrt, muss man sagen. Er hat eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung, jetzt glaube ich nicht mehr, dass der Mensch eine Seele hat, die nach etwas Höherem strebt, sondern ich glaube nur noch, dass der Mensch das ist, was man an ihm sieht, nur praktisch Material. Und wenn der Mensch nur Material ist und er keine Seele hat, gibt es auch keinen Gott, nach dem er suchen könnte. Dawkins hat sich also sozusagen zum Atheismus bekehrt, vom Dualisten zum Monisten oder zum Materialisten. Und das ist auch sein gutes Recht. Doch nüchtern betrachtet ist auch der Atheismus eine Religion. Denn man glaubt daran, und dazu hat man sich entschieden, hat man eine Entscheidung getroffen. Entgegen der natürlichen Wahrnehmung hat man die Entscheidung getroffen, dass es keinen Gott gibt und der Mensch nicht weiterlebt nach dem Tod. Das ist eine Entscheidung entgegen der persönlichen Wahrnehmung. Das ist sozusagen die Art, wie sich der Atheist eben die Welt und das Leben erklärt. Und das ist auch eine Form von Religion. Er gibt sich so den Sinn oder halt vielleicht die Sinnlosigkeit für sein Leben. Aber er hat eine Erklärung gefunden, an die er glaubt. Doch selbst diese Entscheidung kann die Wahrnehmung einer transzendenten Welt nicht verhindern. Denn Dawkins sagt über sich selber, der Gedanke, dass hinter meinen Augen ein Ich steckt, also quasi die Idee, dass doch da noch irgendwas in mir ist, was nicht nur Materie ist, das zumindest im Roman in einen anderen Kopf wandern kann, ist in mir und jedem anderen Menschen tief verwurzelt. Ganz gleich, wie stark wir intellektuell den Monismus bevorzugen. Finde ich sehr interessant. Das ist eine klare Entscheidung entgegen der persönlichen Wahrnehmung, die er getroffen hat. Und deshalb bleibt auch bei ihm eine gewisse Unsicherheit bestehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, schätzt er als sehr gering ein, aber knapp über null. Das heißt, er ist sich bewusst, dass man nicht beweisen kann, dass es keinen Gott gibt. Und deshalb sagt er folgerichtig, entscheidend ist nicht, ob Gottes Existenz widerlegbar ist. Das ist sie nicht, das ist keine Klammerbemerkung von mir, sondern ist die Klammerbemerkung dieses Atheisten Dawkins. Sondern ob sie wahrscheinlich ist. Also ist sich immer noch ein bisschen unsicher. Doch warum beschäftigen wir uns mit der Frage nach Gott? Warum bewegt das uns Menschen? In der Bibel finden wir eine einfache und bildliche Erklärung, warum wir religiös sind. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat das so gemacht, dass wir suchen. Dass uns bewusst ist, dass das, was wir hier leben, nicht das Letzte ist, nicht die letzte Station sein wird. Dass es mehr gibt als nur Körper. Dass wir nicht Maschinen sind, sondern dass wir zu einem bestimmten Ziel hin geschaffen sind. Gott hat dieses Bewusstsein in uns hineingelegt. Deshalb suchen wir. Deshalb fragen wir. Deshalb beschäftigen wir uns, warum wir leben und wohin das Leben geht. Wir brauchen eine Erklärung für unser Leben. Wir müssen unserem Leben eine klare Identität geben können. Und im Grunde können wir uns nicht vorstellen, dass mit dem Tod alles zu Ende sein soll. Auch wenn wir das behaupten. Ich glaube, zutiefst im Herzen kann das kein Mensch wirklich zutiefst glauben, mit völliger Sicherheit, dass wenn wir gestorben sind, dass wir dann einfach nicht mehr existent sind. Das kann kein Mensch mit tiefster Überzeugung glauben. Er kann das hoffen. Er kann sagen, ich bin dieser Überzeugung. Aber er kann es nicht von Herzen glauben, weil diese Vorstellung, wie Dawkins sagt, dass hinter den Augen doch noch ein Geist stecken könnte, die geht eben nicht verschwunden. Die Religionen haben bei uns keinen sonderlich guten Ruf. Im Vordergrund stehen oft schlimme Entwicklungen wie Kriege, die bis in unsere Zeit hinein im Namen irgendeines Gottes geführt werden. Jeder nimmt seinen Gott in Anspruch und reklamiert ihn für seinen Kriegszug. Und noch nicht vergessen sind die Kreuzzüge im Mittelalter, die im Namen des Christentums viel Unheil angerichtet haben. Obwohl, wenn man die Bibel kennt und weiß, was Jesus gelehrt hat, so etwas eigentlich nie hätte passieren dürfen. Denn christlicher Glaube darf nicht mit Waffen erkämpft noch verteidigt werden. Die haben also ihre Bibel nicht so genau gelesen. Es gibt aber auch innerhalb der Religionen harte und tödliche Auseinandersetzungen. In Irland zwischen Katholiken und Protestanten oder Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten. Bei diesen Konflikten meint jeder, er habe Gott auf seiner Seite. Viele Menschen sind in den Tod gegangen und haben andere Menschen in den Tod mitgerissen für Überzeugungen, die nüchtern betrachtet im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich sind. Diese Tatsachen führen dazu, dass wir eher ein gebrochenes Verhältnis zu den Religionen haben. Wir möchten uns mit diesen grausamen Ereignissen nicht identifizieren. Und doch, wir können ohne Erklärung für unser Dasein nicht leben. Irgendetwas brauchen wir. Irgendwie müssen wir eine Erklärung haben. Wir bleiben nämlich zutiefst religiös. Selbst wenn wir uns keiner offiziellen Religion anschließen. Ein Weg, den viele Menschen in unserem Kulturkreis eingeschlagen haben, ist der Weg, sich eine eigene, sozusagen eine individuelle Religion zu schaffen. Man holt sich aus den verschiedenen Religionen, Glaubensrichtungen und Traditionen das, was einem am besten gefällt, am besten zusagt, das, was sich am besten in mein Leben integrieren lässt, um genau diese religiöse Sehnsucht, dieses religiöse Bedürfnis zu befriedigen. Man kreiert sozusagen seine eigene Religion, eine Patchwork-Religion. Aber wie sinnvoll ist das denn? Wenn Gott existiert, dann kann doch das nicht die Lösung sein, sich Gott einfach so vorzustellen, wie ich das schön fände. Ich würde ja dann einfach an meine Idee glauben. An das, was ich geschaffen habe, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. In Israel gab es eine Zeit, in der die Juden sich einen, sagen wir mal, kreativen Glauben zulegten. Und Gott hält ihnen dann einen Spiegel vor Augen und zeigt ihnen, wie oberflächlich und unbedeutend ihr Glaube eigentlich ist. Er lässt durch den Propheten Jesaja erzählen, wie ein Zimmermann einen Baum schlägt, das Holz nach Hause nimmt und dann Folgendes macht, und jetzt haben wir den Originalton. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer, wunderbar dieses Holz. Aber die andere Hälfte desselben Holzes macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Die eine Hälfte, mit der wird geheizt und gekocht, und mit der anderen Hälfte, vor der wirft man sich nieder. Selbe Holz. So kann man seine eigene Religion zusammenbasteln, ohne zu merken, wie absurd das ist. Feuerbach, ein bekannter Philosoph, hatte mit seiner These nicht ganz Unrecht, als er die religiösen Menschen beobachtet. Sagt er, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Mensch hat sich Gott so erschaffen, wie er sich ihn gern vorstellt. Und da kann er den Gott verwenden, zum Guten oder zum Schlechten. Er kann den Gott, den er gemacht hat, er kann mit dem Krieg führen oder kann Armen helfen. Wie es ihm eben passt, wie er eben seinen Gott bastelt. Und statt nach dem wahren Gott zu suchen, konstruiert man eben sich seinen eigenen. Und wir werden dann zum Schöpfer unseres eigenen Gottes. Wir beten unsere Idee an. Eigenartigerweise scheint das viele Menschen zu befriedigen. Sie scheinen zufrieden zu sein damit. Und der Apostel Paulus beschrieb das einmal. Und was er sagt, das hat an Aktualität nicht verloren. Trotz allem schreibt er nach Rom, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Anstelle von Gott und werfen sich vor diesen Tieren nieder, verehren sie. Was muss alles als Ersatz für den lebendigen Gott hinhalten? Und wie schrecklich muss die Vorstellung sein, etwas zu verehren und dafür viele Opfer im Leben zu bringen, das gar nicht wirklich existiert, sondern lediglich ein Produkt meiner eigenen Gedanken ist. Wie fatal, wenn ich das plötzlich entdecke, dass mein ganzes Leben im Grunde genommen auf einer Lüge aufbaut. Ich verehre einen Gott, den ich mir selber gemacht habe und verehre ihn, wie er existieren würde. Das wäre, wie wenn ich mir eine Frau ausdenken würde. Wie schrecklich ist das, wenn ich entdecke, dass sie gar nicht da ist. Da kauft man irgendwo einen Talisman, hängt ihn ins Auto und meint, er würde vor einem Unfall schützen. Man kauft Steine im Glauben, sie würden heilen, wenn sie richtig verwendet werden. Haben wir auch da gehört, die ganz verschiedenen Praktiken, die man da angeboten bekommt. Sogar Menschen werden zu Göttern hochstilisiert. Als Michael Jackson starb, gab es Menschen, die meinten und sagten, sie können nicht mehr weiterleben, sie können sich nicht vorstellen, weiterzuleben, wenn Michael Jackson gestorben ist. Unsere Götter sind manchmal eben nicht aus Holz, sondern aus Fleisch und Blut Und manchmal machen wir uns selbst sogar zu Gott. Nun, die Frage bleibt jetzt erst recht. Wie kann man dann unter diesen vielen Religionen, unter diesen vielen Glaubensrichtungen die richtige Religion finden? Okay, Gott hat uns das Bewusstsein für eine Welt geschenkt, die jetzt nicht sichtbar ist. Er hat das in uns hineingelegt, dass wir eine Ahnung davon haben, dass es mehr geben muss, dass das, was wir hier erleben, nicht das Letzte sein kann. Und wenn wir uns toten Göttern zuwenden und sie verehren, ist es dann doch zuerst einmal unser Problem, wenn wir nicht weitersuchen, bis wir den lebendigen Gott gefunden haben. Wenn wir lieber einen selbstgemachten Gott verehren, ist doch das unsere Entscheidung und die Freiheit haben wir ja. Wir entscheiden schlussendlich, wem wir unser Vertrauen schenken, von welcher Überzeugung wir unser Leben leiten lassen. Und glaube mir, du wirst in deinem Leben von einer Überzeugung geleitet, ob du sie formulieren kannst oder nicht. Ist egal. Und ich bin manchmal erstaunt, wie viel tiefe Überzeugungen Menschen haben. Und wenn ich sie zurückfrage, woher weißt du das? Boah, weiß ich nicht. Mich würde interessieren, wenn es ums Leben geht, wenn ich an etwas glaube, dann interessiert mich doch, woher ich das weiß. Dann glaube ich an irgendetwas und ich weiß nicht, woher das kommt. Dann weiß ich auch nicht, ob das vertrauenswürdig ist. Wir entscheiden schlussendlich, wem wir unser Vertrauen schenken, von welcher Überzeugung wir unser Leben leiten lassen. Der Wunsch des Gottes, der sich in der Bibel offenbart, der sich dort zu erkennen gibt, ist, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Paulus sagt in seiner Rede in Athen, Gott würde in unser Leben eingreifen, damit wir nach ihm suchen. Also es ist Gottes tiefes Anliegen und die Bibel beansprucht, dass der Gott, der sich dort offenbart, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er will, dass wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also Gott möchte, dass wir mit ihm in Kontakt treten. Er sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen. Und warum will Gott, dass wir ihn finden? Er will das, weil er uns erlösen will und weil er mit uns zusammen unterwegs sein will. Und das ist übrigens der gemeinsame Kern aller Religionen. Es geht um die Sehnsucht nach Erlösung und um die Suche nach Gott. Das haben alle in etwas, alle Religionen gemeinsam haben, das ist genau das. Die Sehnsucht nach Erlösung, wir werden am nächsten Sonntag uns Gedanken machen, ob der Mensch Schuld hat. Der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung. Die ganze Esoterik, da geht es um Reinigung. Reinigung des Menschen, was ist Reinigung des Menschen? Das ist ein anderer Begriff für Erlösung. Jede Religion im Kern drückt die Sehnsucht nach Erlösung und die Suche nach Gott aus. Die Kernfrage, die sich stellt, ist natürlich die Frage nach Gott. Gibt es diesen einen wahren Gott, der die Welt erschaffen hat? Und wenn es diesen Gott gibt, stellt sich eine weitere Frage. Wie kann ich diesen Gott finden und mit ihm in Gemeinschaft leben? Ich bin der Überzeugung, dass es tatsächlich einen wahren und lebendigen, lebenden Gott gibt. Ich bin auch überzeugt, dass sich dieser Gott in der Bibel erkennbar und begreifbar gemacht hat. Wie gesagt, das ist meine tiefste Überzeugung. Das ist mein Glaube. Und wie ich gesagt habe, ist jeder, der von seinem Glauben überzeugt ist, in seinem Denken etwas exklusiv. Er ist eben überzeugt. Denn überzeugte Menschen glauben nicht einfach etwas. sondern sie haben Entscheidungen getroffen. Deshalb sind sie von ihrem Glauben überzeugt und sie müssen mit guten Argumenten konfrontiert werden, damit sie ihren Glauben nochmals auf den Prüfstand stellen. Ich musste Entscheidungen treffen für meinen Glauben und das hatte Folgen in meinem Leben. Ich weiß genau, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und nun möchte ich einfach kurz erklären, anhand auch von Paulus, wie ich das sehe. Der Apostel Paulus war von seinem Glauben an Jesus Christus total überzeugt. Er war auch am Anfang einer, der die Christen verfolgt hatte. Für ihn gab es keinen Zweifel, dass Jesus der wahre Gott ist. Und als er Athen besuchte, erstaunte ihn die Vielfalt der Götter in dieser Stadt. Offensichtlich lebten dort verschiedene religiöse Kulte nebeneinander. Die Leute in Athen waren interessiert, von neuen Göttern zu hören, neuen Religionen. Und so baten sie Paulus, er soll auf dem Areopag über seinen Glauben berichten. Und Paulus, der überzeugt war, dass Jesus der wahre Gott ist und neben ihm kein Gott ist, dass er der einzige wahre Gott ist, stammt dann aber nicht Mario Park hin und sagte, Leute, ich habe die einzig wahre Religion. Nein, er macht das viel anders. Er sagt, als ich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Er hat nicht eine Religion verkündigt, sondern er hat Gott verkündigt. Es ging darum, wer ist Gott? Und das hat er ihnen erklärt. Dann erzählte er, was er glaubt, worauf er sein Vertrauen setzt. Er erzählte von Jesus, der von sich gesagt hat, dass er der Weg zum lebendigen Gott ist. Oder man kann es noch anders sagen, der wusste, dass er Gott selbst ist. Denn das ist eine allgemein anerkannte Überzeugung im christlichen Glauben und die ist es nicht nur einfach so, sondern diese Überzeugung gehört zum christlichen Glaubensbekenntnis schlechthin. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Diese Überzeugung macht den christlichen Glauben in dieser Hinsicht absolut einzigartig, denn kein Religionsgründer hatte je solche Autorität wie Jesus. Kein Religionsgründer konnte von sich sagen, dass er ohne Sünde ist. Und kein Religionsgründer konnte von sich sagen, dass er vom Himmel gekommen ist. Alles Dinge, die Jesus in seiner Autorität sagen konnte. Kein Religionsgründer hatte je solchen Einfluss auf die Menschheit wie Jesus, obwohl Jesus nur 3 Jahre, wohlbemerkt, nur 3 Jahre öffentlich wirkte und nicht ein einziges Wort niedergeschrieben hat. 3 Jahre nicht ein einziges Wort niedergeschrieben hat. Und warum war Paulus so überzeugt, dass Jesus der wahre Gott ist? Er war überzeugt, weil Jesus sich ihm gegenüber offenbart hat. Er hatte sozusagen das Privileg, Jesus nach seiner Auferstehung noch einmal kurz zu sehen, in einer Begegnung, als er auf dem Weg war, Christen zu verfolgen. Von diesem Moment an bezeugt Paulus, was Jesus seinen Jüngern schon sagte, als sie ihn baten, ihnen Gott zu zeigen. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, der hat den Vater gesehen. Von dem Moment an wusste Paulus, Jesus Christus ist der wahre Gott, der Mensch geworden ist, gestorben für unsere Schuld und auferstanden. Wer dem lebendigen Gott begegnen will, der begegnet ihm Jesus. Und deshalb sagt Jesus folgerichtig, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist der Grund, warum Christen so gern von Jesus sprechen. Weil Jesus der Weg zum Vater ist, der Weg zur Erlösung. Und wer Jesus begegnet, ihm sein Leben anvertraut, der hat das ist meine tiefe Überzeugung, Gott gefunden. Ein Gott, der nicht den eigenen Gedanken und Wünschen entsprungen ist, sondern ein Gott, der sich in Jesus Christus fassbar und begreifbar gemacht hat. Und ich musste meine Vorstellung von Gott, als ich mein Leben Jesus anvertraute, immer wieder mal korrigieren. Wenn ich in der Bibel gelesen habe, habe ich festgestellt, dass meine Vorstellung von Gott eine andere ist, als wie sich Gott offenbart. So habe ich meine Vorstellung korrigiert. Ich habe das abgelegt, was ich bis anhin gemacht habe. Meinen eigenen Gott habe ich abgelegt, den ich konstruiert habe, und habe ihn ersetzt mit dem Gott, mit dem ich tiefsten Überzeugung bin, dass das der lebendige Gott ist, der wirklich existiert und dem ich wirklich einmal begegnen werde. Meiner Idee werde ich nie begegnen, aber dem lebendigen Gott werde ich begegnen. Und die Begegnung mit dem Schöpfer, da finde ich schlussendlich meine Identität. Dort entdecke ich, wer ich bin und wie wertvoll und wertgeschätzt ich in den Augen Gottes bin. Und dort entdecke ich, wohin mein Leben eigentlich führt und was Sinn und Ziel meines Lebens ist. Das Leben, mein Leben, bekommt eine neue Qualität. Paulus sagt das so, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wer möchte das nicht? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Welche Religion ist die einzig wahre Religion? Das ist wirklich eine etwas provokative Frage. Und wenn wir ehrlich sind, dann behauptet jede Religion, wenn sie ernsthaft gelebt wird, die einzige wahre Religion zu sein, sonst würde man ja wechseln. Eigentlich haben wir die Frage etwas falsch gestellt. Die viel wichtigere Frage ist nämlich, wer ist der wahre, lebendige Gott? Das ist die zentrale Frage. Und wenn wir diesen Gott entdeckt haben, dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit diesem Gott in Gemeinschaft leben können, wie wir Erlösung und Versöhnung erleben. Aber zuerst müssen wir mal wissen, wer ist denn überhaupt der wahre Gott? Wenn wir uns mit Religionen beschäftigen, das irritiert, da gibt es so viele Schattierungen, aber wer ist der wahre Gott? Ich möchte, also diese Suche nach Gott kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, konnte auch mir niemand abnehmen. Ich kann Ihnen höchstens dabei helfen, Sie können telefonieren, wir können miteinander einen Kaffee trinken und Sie können mir kritische Fragen stellen, Sie müssen keine Angst haben, ich falle nicht so schnell unter den Tisch, es braucht einiges. Doch die Entscheidung für Ihr Leben, die müssen Sie immer selber treffen. Und ich möchte Ihnen dabei noch zwei hilfreiche Bücher mitnehmen, falls Sie mit mir nicht Kaffee trinken wollen. Dieses Buch finde ich sehr hilfreich. Wenn ich glauben könnte, den eigenen Weg finden in einer vielfältigen Welt. Und in diesem Buch, wenn Sie jetzt das vermisst haben, dass ich quasi die verschiedenen Religionen etwas charakterisiert habe, das können Sie hier lesen. Hier beschreibt er die verschiedenen Religionen und wie sie sich gestalten und was sie für Ideen haben. Und er erklärt dann, er ist auch Christ, er glaubt an Jesus Christus als den Sohn Gottes und erklärt dann, warum er das glaubt. Aber da haben sie eine Abhandlung, bei der sie sich dann orientieren können und auch mal verstehen, was dann andere Religionen glauben, ohne einfach immer nur so diese Platte aufzusetzen. Wir glauben eigentlich alle dasselbe. Stimmt einfach nicht. Wir haben nicht alle dasselbe, gewaltige Unterschiede. Und dann das zweite Buch, das ich Ihnen empfehlen möchte, das ist eigentlich das beste Buch, das man immer empfehlen kann, das ist natürlich die Bibel und die bekommen Sie für 2,50 Franken. Altes und Neues Testament, und wenn Sie noch kein gewohnter Bibelleser sind, dann kann ich Ihnen empfehlen, lesen Sie doch das Lukas-Evangelium, das ist im neuen Teil, im Neuen Testament, oder das Johannes-Evangelium. Und wenn Sie nicht zurechtkommen mit der Bibel, rufen Sie mich an. Ich kann Ihnen auch am Telefon einen kurzen Überblick geben, wie die Bibel aufgebaut ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass viele gar nicht wissen. Sie müssen sich also nicht schämen. Ich mache das gern. Ich habe sogar Spaß daran, wenn ich das erklären kann. Und kann ich Ihnen das erklären oder auch per Mail. Ich bin der Überzeugung, dass wenn ich Jesus vertraue, mein Leben zum Ziel kommt. Das Ziel erreiche ich aber nicht durch verschiedene Rituale, die ich befolgen muss. Der Glaube an Jesus heißt nicht, dass ich viele Rituale, viele Gesetze, die ich einhalten muss, dass ich das Ziel erreiche. Das Ziel erreiche ich nämlich nicht, weil ich viele Rituale halte, sondern weil Jesus mit mir unterwegs ist. Weil Jesus, und so sagt es die Bibel, durch den Heiligen Geist in mir lebt, dass ich mit seiner Unterstützung lebe. Und deshalb beschreibt das Jesus selber einmal, wie das eigentlich ist, das Leben eines Christen. Wenn jemand an mich glaubt, sagt Jesus, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendem Wasser fließen. Das finde ich ein unglaublich tolles Bild für das Leben. Also wer an mich glaubt, der bekommt nicht ein Gesetzbuch, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun und dort musst du opfern und das Opfer musst du bringen und das Tier musst du schlachten. Nein, da geschieht etwas ganz anderes. Ströme lebendigen Wassers, da entsteht Leben. Da wird ein Mensch zum Leben erweckt. Das ist der Glaube, wenn wir an Jesus, die Folge, wenn wir an Jesus glauben. Leben. Leben, das wie Ströme, wie lebendiges Wasser fließt. Also Gott erwartet nicht von mir, weiß ich, was ich jetzt primär tue, sondern Gott verändert mich. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du dich offenbart hast, dass du uns die Bibel gegeben hast und dass wir dort erkennen können, wer du bist. Und danke, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist und du hast dich greifbar und begreifbar und fassbar gemacht für uns. Eine klare Orientierung für uns. Du hast uns gezeigt, wer der wahre Gott ist, der lebt und wie wir zu diesem Leben kommen und wie wir unser Ziel erreichen und unsere Bestimmung verstehen. Das ist ein großes Geschenk. Ich danke dir dafür. Und du kennst jeden von uns, du weißt, was jeden Einzelnen beschäftigt. Und ich bitte dich, dass du dich immer wieder neu offenbarst, zeigst, Herzen öffnest. Ja, wir danken dir und ich danke dir, dass ich weiß, dass du der lebende Gott bist. Amen.